Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Und den hat sich Kai Wegner für seine Wahl zum regierenden Bürgermeister sicherlich nicht so vorgestellt. Erster Wahlgang, nur 71 Stimmen für ihn, nötig wären 80 gewesen. Zweiter Wahlgang, wieder nur 79 Stimmen, eine zu wenig. Erst im dritten Wahlgang reichte es dann. Unsere landespolitische Reporterin Leonie Schwarzer über einen Tag, den es so im Berliner Parlament noch nicht gab.
Nach mehr als 20 Jahren zum ersten Mal wieder die CDU an der Spitze in Berlin. Der große Moment in seiner langen Karriere. Doch es kam heute alles ganz anders.
Ja-Stimmen 71, Nein-Stimmen 86, Enthaltungen eine, damit ist Kai Wegner nicht gewählt.
Verkündet Parlamentspräsidentin Cornelia Seibel das Ergebnis nach dem ersten Wahlgang. Ein Denkzettel, heißt es dann noch, ein mögliches Zeichen dafür, wie gespalten der Koalitionspartner SPD derzeit ist. Doch dann scheitert Wegner überraschend auch im zweiten Wahlgang. Ihn trennt nur eine einzige Stimme vom Amt des regierenden Bürgermeisters. Krisengespräche bei SPD und CDU. Die Sitzung wird für 1,5 Stunden unterbrochen. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Thorsten Schneider, ist überrascht.
Wir werden das beraten, das Ergebnis. Wir werden wahrscheinlich unsere geheime Abstimmung nochmal wiederholen, wobei ich jetzt da keine Änderung erwarte. Mir ist signalisiert worden, dass die CDU jetzt auch eine geheime Abstimmung, also Probeabstimmung macht. Und dann sind wir eingeladen worden vom Landes- und Fraktionsvorsitzenden Kollegen Wegner in seinem Büro, um das weitere Fortgehen zu besprechen, zu viert.
In Probeabstimmungen soll vorgefühlt werden. Doch warum gibt es so viele Abweichler? Als wahrscheinlich gilt, dass die vor allem aus der SPD kommen. Denn nur eine knappe Mehrheit der abstimmenden Sozialdemokraten hatte am Wochenende den gemeinsamen Koalitionsvertrag durchgewunken. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Bettina Jarasch, die zukünftige Oppositionsführerin, bezeichnet das Ergebnis schon jetzt als desaströs.
Egal wie es weitergeht, heute noch. Dieses Land bekommt mit Schwarz-Rot keine stabile Regierung. Keine Regierung, die sich auf ihre eigenen Mehrheiten verlassen kann. Das ist insofern kein gutes Zeichen und kein guter Tag fürs Land Berlin.
Doch auch nach 1,5 Stunden geht es erstmal nicht weiter. Linke und Grüne beantragen eine Sitzung des Ältestenrates.
Ich glaube, alle werden daran übereinstimmen, dass wir eine außergewöhnliche Situation haben. Sie ist in Berlin, glaube ich, soweit ich mich entsinne, auch beispiellos. Und es gibt erhebliche Unsicherheiten darüber, unter welchen rechtlichen Voraussetzungen ein solcher dritter Wahlgang stattfindet.
So Steffen Zillig, parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion. Im dritten Wahlgang ist nur eine einfache Mehrheit notwendig. Wegner wird dann doch noch gewählt, mit 86 Ja-Stimmen. Doch so richtig zufrieden sieht er nicht aus, als er vereidigt wird. Zumal die AfD erklärt hat, ihn im dritten Wahlgang mitgewählt zu haben.
Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
Herr regierender Bürgermeister, ich überreiche Ihnen gemäß § 2 Absatz 2 des Senatorengesetzes die Urkunde über Ihre Wahl. Herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute für Ihr Amt.
Für den frisch gewählten regierenden Bürgermeister geht es danach ins Rote Rathaus. Er ernennt dort die neuen Senatorinnen und Senatoren. Eigentlich sollte das schon vor Stunden stattfinden. Der Zeitplan ist völlig durchbrochen. Nach einer von Pannen geprägten Wahl 2021 und der daraus folgenden Wiederholungswahl ein weiterer ungewöhnlicher Tag in der Berliner Landespolitik.
Leonie Schwarzer. Kai Wegner ist der neue regierende Bürgermeister von Berlin. Geschafft hat er es aber erst im dritten Wahlgang. Seit Anfang der Woche berichten wir über rechtsextreme Vorfälle in einer Schule in Südbrandenburg. Rassistische Beleidigungen gehören dort offenbar zum Alltag. In Klassenchats werden Hitlerbilder und rechtsextreme Sprüche geteilt. Mit einem Brandbrief hatten sich Lehrer an die Öffentlichkeit gewandt, bislang aber nur indirekt. RBB-Reporter Sebastian Schiller konnte jetzt erstmals direkt mit den Lehrern sprechen.
Eigentlich wollten sich die Verfasser des Brandbriefes gar nicht vor einer Kamera oder einem Mikrofon dazu äußern. Denn genau genommen hätten sie sich nicht an die Medien wenden dürfen. Deswegen haben wir ihre Stimmen verfremdet, um keine Rückschlüsse auf ihre Identität zuzulassen. Dass sie jetzt doch mit uns reden, liegt daran, dass die Vorfälle an der Schule schon lange keine Einzelfälle mehr seien.
Einzelfälle sind es nicht mehr. Ich denke, dass sich da ganz viel in den letzten Jahren gestaut hat, dass sich da Strukturen verfestigt haben, die so einfach nicht mehr zu lösen sind.
Schüler zeigen im Unterricht den Hitlergruß, in Klassenchats werden zahlreiche Hakenkreuze und rassistische Bilder geteilt. Screenshots davon liegen dem RBB vor.
Es gibt sehr wohl eine Gruppe von bestimmt bis zu 10 Schülern, vielleicht sogar mehr, ein bisschen weniger, ich weiß nicht ganz genau, die den Ton angeben. Sie treten meistens in einer großen Gruppe auf, scheinen viele Mitläufer um sich herum und schaffen bei Schülern, die neu Deutschland gekommen sind, viele Ängste und Sorgen und bestimmen einfach den Schulalltag.
Auch andere Lehrer wollen die Zustände nicht hinnehmen, viele gucken aber einfach weg.
Ich denke, dass es Lehrkräfte gibt, die sagen, neu zugezogene Schüler sind hier nicht willkommen. Ich denke aber auch, dass es Lehrkräfte gibt, die eine klare Haltung haben. Leider sind die Lehrkräfte in der Unterzahl, die sich klar äußern. Die Mehrheit schweigt einfach und ich denke, dass das ein großes Problem ist.
Durch unsere Berichterstattung wurde jetzt über die Probleme diskutiert, bis hoch in das Bildungsministerium. Und es haben sich auch Betroffene anderer Schulen bei uns gemeldet.
Also uns würde total helfen, wenn wir uns mit anderen Lehrkräften, die die gleichen oder ähnliche Probleme an ihren Schulen haben, dass wir uns da gemeinsam verabreden, dass wir uns austauschen können und dass wir dieses Problem gemeinsam angehen können.
Sagt ein Lehrer aus einer Schule im Süden Brandenburgs. Sebastian Schiller hat mit ihm gesprochen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU, AfD und SPD. Das war das Ergebnis des neuen Brandenburg-Trends von Infratest DIMAP im Auftrag von rbb24 Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg. Es hat sich ganz schön was verschoben bei der Sonntagsfrage. 1,5 Jahre vor der nächsten Landtagswahl. Wie die neuen Werte bei den Parteien im Potsdamer Landtag angekommen sind, unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow hat nachgefragt.
Freude mache der Brandenburg-Trend, weil er 1,5 Jahre vor der Landtagswahl 5 Punkte Zuwachs für die CDU verglichen mit dem vorigen September bedeute, sagt CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann. Der Wechsel mit Jan Redmann an der CDU-Landesverbandsspitze zeige Wirkung.
Ich glaube, zum einen hat Jan Redmann in seiner Rede auf dem Parteitag durchaus die richtigen Themen adressiert, also die Frage Energie, Wirtschaft, aber auch die Frage Bildung. Ich glaube, das sind die richtigen Themen. Und zum anderen, so viel Ehrlichkeit gehört dazu. Ich glaube, ein Teil des Ergebnisses spiegelt auch die Unzufriedenheit der Menschen mit der aktuellen Politik der Ampelregierung wider.
Genauso viel wie für die CDU, 23%, ermittelt Infratest DIMAP auch für die AfD. Die gegenwärtig stärkste Oppositionskraft im Brandenburger Landtag kämpfe um Platz 1 im Herbst des kommenden Jahres bei der Landtagswahl, sagt Landtagsfraktionschef Hans-Christoph Berndt. Veränderung, das wollten die Brandenburger.
Die wollen, dass es besser wird in Brandenburg. Die SPD-Regierung ist nach über 30 Jahren wirklich völlig verbraucht. Die sind auch zerstritten innerhalb der SPD, innerhalb der Koalition. Und das, was produziert wird, ist einfach für viele Leute nicht mehr erträglich. In der Energiepolitik, in der Migrationspolitik, in der Bildungspolitik. Ich könnte stundenlang darüber reden.
Einen Abwärtstrend sieht SPD-Generalsekretär David Kolesnik für seine Partei nicht. Und Ministerpräsident Woidke sei der richtige Mann bei der Landtagswahl.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir deutlich machen, dass sich Brandenburg gut entwickelt. Gerade was die Bezahlung angeht, was Arbeitsplätze schaffen angeht, eine gute, positive Entwicklung haben. Dass wir mit dem letzten Fahrplanwechsel ja auch deutlich ausgeweitet haben, das Angebot an Regionalzügen, die durch Brandenburg fahren. Und diese Lösungen gibt es eben nicht mit der AfD. Die gibt es mit der SPD und vor allem einen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke gibt es nur mit einer starken SPD.
Bei den mitregierenden Bündnisgrünen heißt es, leichte Stimmenverluste auf 9% würden nicht nervös machen.
Informationen waren das von Thorsten Südow. Hohen Besuch gab's im Busbetriebshof der BVG in Berlin-Hohenschönhausen. Bundeskanzler Scholz hat sich über Elektrobusse und deren Ladeinfrastruktur im öffentlichen Verkehr informiert. Anlass für den Besuch ist der Start des Deutschland-Tickets am kommenden Montag. Mit dabei war unsere Reporterin Helena Dehler.
Als erster Programmpunkt auf dem Betriebshof der BVG steigt der Kanzler in einen der gelben neuen Elektrobusse und setzt sich hinters Steuer. Lässt sich erklären, wie er die Türen schließen kann und welche Knöpfe er drücken muss, und fährt los. Einmal um den Betriebsbahnhof der BVG. Beim Ankommen bremst er sehr abrupt.
Dieses Stoppen, das war eine Bremsprobe.
Die Erklärung des Presseteams, eine Bremsprobe also. Sichtlich erleichtert steigt auch der Kanzlerfahrlehrer Sergei Erfurt aus.
Ich war sehr, sehr aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Aber es war alles super verlaufen. Ich bin zufrieden, oder wir sind zufrieden in dem Fall. Hat alles richtig gemacht.
Von Olaf Scholz gibt es ein kaum für Mikrofone aufnehmbares "Es war super". Danach geht es an pfeifenden Verdi-Demonstranten vorbei. Sie stehen hinter dem Zaun zum Betriebshof der BVG und machen Lärm für die immer noch laufenden Tarifverhandlungen. Dem Kanzler hinterher folgt eine aufgeregte Gruppe von Fotografen und Reportern.
Alle Medienkolleginnen bitte mir hinterher.
In der Werkstatt auf dem Betriebshof lässt sich der Bundeskanzler dann die Ladeinfrastruktur erklären und stellt sich dann gut inszeniert zwischen mehrere gelbe neue BVG-Busse und spricht vom Deutschland-Ticket als Durchbruch bei der Mobilitätswende.
Ein großer Fortschritt, bei dem wir wahrscheinlich erst in 5 oder 10 Jahren wissen, wie groß er eigentlich ist, weil all die Konsequenzen gezogen sind aus dieser neuen Möglichkeit.
Das gehe gut einher mit dem Ausbau des Elektronetzes für Busse, wie es ihm heute bei der BVG in Hohenschönhausen demonstriert wurde.
Da war schon immer viel unter Strom, was S-Bahnen und U-Bahnen betrifft und Straßenbahnen oder Trams. Aber das gilt eben jetzt auch noch viel mehr für die Busse mit dem technischen Fortschritt, der hier möglich ist.
Die BVG hat heute bekannt gegeben, dass 500.000 Deutschland-Tickets verkauft wurden, 70.000 davon an Neukunden.
Helena Dehler vom Besuch des Bundeskanzlers bei der BVG. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Den können Sie auch als Podcast abonnieren in unserer App oder der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.